Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen in der Stille um den Segen Gottes bitten. Der Predigttext, der uns für den heutigen Sonntag gegeben ist, steht im Propheten Jesaja im 54. Kapitel. Da sagt Gott, der Herr, durch den Propheten: Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten, so habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, wenn ich so in der Woche, so vorm Sonntag, irgendwann mal, wenn ich Zeit und Ruhe ist, mir einen Predigttext für den Sonntag anschaue, dann passiert es immer mal wieder, und ich muss das gestehen, dass ich dann stöhne, wenn ich die Predigttexte lese. Ihr wisst ja, ich halte mich gerne an die Predigtordnung, Predigttextordnung. Da kann man sich's nicht raussuchen, sondern da ist einfach für jeden Sonntag ein Predigttext gegeben. So auch diese Woche. Ich habe gestöhnt. Nicht, dass er mir nicht gefällt. Also ich meine die wunderbare Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Das ist ja was, worüber ich nicht oft genug predigen kann und was ich euch am liebsten einimpfen würde, dass ihr das nie wieder vergesst. Aber ich muss ja auch noch was drumherum sagen. Und da darf ich nicht gerade in 5 Minuten fertig sein. Und da ist es wieder, Jesaja, hatten wir vor kurzem schon. Und da ist wieder die Situation des Volkes, die drumherum ist. Das Volk in der Verbannung, die Ausweglosigkeit, die Fragen und alles und dann wieder Gottes Verheißung. Das sind die Texte, die nur zu verstehen sind mit einem geschichtlichen Hintergrund. Und das habe ich doch schon so oft erzählt. Soll ich es nun wieder erzählen, wieder alles bringen und so weiter und so fort. Und da mache ich heute die Einleitung mal etwas länger. Es gibt ja nicht nur unsere Predigtreihen für jeden Sonntag, also im ganzen Kirchenjahr für jeden Sonntag einen Predigttext, sondern es gibt auch noch ein paar Ausweichtexte. Die passen dann auch zum Sonntag und da kann man sich dann einfach mal was Schöneres raussuchen. Ich habe also diese Woche nachgeschlagen. Und da kam ich als erstes auf einen Text aus dem 5. Mosebuch, wo Mose einen Rückblick auf die Zeit der Wüstenwanderung gibt. Israel soll einfach aus dem Erleben lernen. Und da lese ich mal, das sind bloß 2 Verse, ich lese sie einfach mal vor. Nun gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Dachte ich, eigentlich ist der Text doch gar nicht so sehr viel anders. Mose schaut zurück, und er schaut auf diese lebensbedrohliche Notlage und Gott rettet in seiner großen Barmherzigkeit. Okay, und dann habe ich mir den nächsten Text angeschaut, aus dem Propheten Amos. Siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde, nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn es zu hören, dass sie hin und her von einem Meer zum anderen, von Norden nach Osten laufen und des Herrn Wort suchen und doch nicht finden werden. Nun hatte ich plötzlich drei Texte vor mir mit einem ganz ähnlichen Rahmen. Da ist eine Not. Bei Mose, die hatten die Rettung aus Ägypten erlebt, aber dann waren sie in der Wüste. Bei dem Jesaja, diese Notlage, dass sie in Gefangenschaft waren und dass sie unter der Knechtschaft eines anderen Volkes lebten. Das ist nicht gleich. Und auch bei Amos wieder so eine Notlage, die im Hintergrund steht, wenn auch diesmal ganz anders. Dort lesen wir bei Amos, dass die Israeliten selbstsicher und überheblich wurden, die Reichen wurden immer reicher, denn sie schwelgten in ihrem Reichtum und die Armen wurden dafür immer ärmer und sie wähnten sich in der Sicherheit. Sie haben die Macht auf ihrer Seite, die Obersten des Volkes. Wozu brauchen wir Gott? Uns geht's doch gut. Aber sie erleben in dieser Situation, dass Reichtum allein ihr Leben nicht reich macht. Und sie suchen nach Sinn, sie suchen nach Halt, nach dem, was trägt. Eben nach Gottes Wort. Aber Gott hält sie noch eine Weile hin. Das Erleben, das soll sie nachdenklich machen. Drei Notsituationen, ganz unterschiedlich. Bei Amos selbst verschuldet, einfach dieses, ja, wir haben doch die Sache im Griff. Bei Mose in der Wüste, da war es einfach die Natur. Ja, natürlich, sie hatten Gottes Wunder erlebt. Den Auszug haben sie nie wieder vergessen. Aber in der Wüste gibt es nun mal kein Kaufland und auch kein Getränkemarkt. Da gibt es eben Sand und Steine, man kennt Busch, das war's dann schon. Sie sollen es nie vergessen. Gott spricht und dann kommt der Mann, das Manna und das Wasser aus dem Felsen. Aber eben erst der Hunger und der Durst. Sie sind angewiesen auf Gottes Hilfe. Ganz unterschiedlich. Bei Amos ist es selbst verschuldet, bei Mose ist es die Natur und bei Jesaja, da ist es die Brutalität anderer Menschen, die Israel in Not führt. Ein Krieg, der Israel drohte auszulöschen. Und in allen drei Texten wird deutlich, dass Gott diese Not, ja, zulässt. Vielleicht sogar verstärkt, indem er einfach Zeit ins Land gehen lässt. Dass Gottes Wort zum Beispiel bei Amos eben nicht sofort kommt, sondern dass sie suchen danach, als würden sie Gott nicht hören. Das Manna, das kommt eben nicht, das begleitet sie nicht unmittelbar nach dem Auszug Tag für Tag. Und sie erfahren eben erstmal, wie es ist, Hunger zu haben, zu flehen zu Gott. Das Volk in Babylon, sie sind ausgeliefert. Und das nicht nur ein Jahr, nicht nur 10 Jahre, 70 Jahre. Ja, sie erfahren es und dann setzt Gott das ein, um sein Volk zur Besinnung zu bringen. Zum Nachdenken zu bringen, zu neuem Vertrauen auf Gott. Ja, wir hören sogar manchmal, dass es wie eine Art Strafe ist, oder sagen wir es mit einem neutestamentlichen Wort, sie ernten, was sie gesät haben, gerade in Babylon. Und das ist nun was wir nicht so gern hören. Gerade im Blick auf den Tod von Jesus am Kreuz jetzt in der Passionszeit. Wie oft hören wir es? Die Rettung ist doch passiert. Bin jetzt hinterfragt worden, wieso sprecht ihr überhaupt noch vor dem Abendmahl ein Beichtgebet? Uns ist doch vergeben, es ist doch alles geschehen. Unsere Schuld ist doch auch vorbei, erledigt der Fall. Wir leben unter der Gnade, in der Rettung. Und wir leben doch unter dem Eingreifen Gottes, selbst in der Natur und bei menschlichen Nöten. Da greift doch Gott ein, wir brauchen bloß zu beten. Ja, das stimmt. Ja, es stimmt. Jesus hat alles getan, ein für alle Mal. Wir feiern heute den Sonntag Letare. Freut euch. Geht mit Freude sogar auf das Leiden und Sterben zu. Das ist euer Heil geschehen. Und trotzdem macht es mich nachdenklich. Es macht mich nachdenklich, wie oft Gott in der Bibel dunkle, schwere Zeiten ja einfach zulässt. Einfach zulässt, dass das Volk Gottes die Folgen der Schuld tragen muss. Und selbst wenn ich auf Jesus schaue, ja, der verlorene Sohn, ne? Der Vater lässt ihn ziehen. Und es braucht erst die Schweine, ehe er umkehrt. Der Vater geht ihm nicht nach und sagt, pass auf und verschwende dein Geld nicht, pass auf. Und er geht auch nicht zu den Schweinen, als der Sohn bei den Schweinen sitzt und bringt ihm immer noch was zu essen. Nein, er lässt ihn bei den Schweinen. Er hat diesen schweren Weg nicht gemildert oder abgekürzt. Der verlorene Sohn hat es bitter erleben müssen, wo er landet, wenn er Gott beiseite lässt. Es macht mich nachdenklich und es lässt in mir die Frage aufkommen, was willst du uns, Herr, sagen? Natürlich können wir nicht das, was in der Bibel ist, eins zu eins auf unsere Situation übertragen, aber gerade zur Zeit, ich kann eigentlich aufschlagen an Zeitungen, welche ich will. Ich komme an dem Thema Kirchenaustritte nicht vorbei. Mit Grafik oder ohne Grafik. Mit Häme oder ohne Häme. Und ich gestehe, das bedrückt. Ja, es bedrückt. Und da nützt es mir überhaupt nichts, dass unser Superintendent diese Woche gesagt hat, dass bei uns hier im Erzgebirge kein direkter Einbruch ist, sondern dass es ein langsames, wie schon lange, ein langsamer, normaler Abwärtstrend ist. Der Einbruch nur in den Großstädten. Aber es bedrückt mich. Und es bedrückt mich auch als jemand, der in dieser Kirche arbeitet. Wie viele Initiativen gibt es? Und oft sind sie ins Leere gegangen. Wie viele Artikel lese ich in den Zeitungen, was zu tun ist. Herr, was willst du uns sagen? Was willst du uns als Gemeinde sagen? Was willst du uns als Kirche sagen? Haben wir zu sehr auf die Institution gesetzt? Gerade nach der Wende, jetzt wird alles gut, die Kommunisten sind weg, jetzt geht's wieder. Waren wir zu sehr angepasst? Haben wir zu sehr unser Christsein versteckt? Gelebt das Christsein in der Kirche, wenn wir untereinander sind, aber nicht zu Hause und woanders? Und ebenso, wenn ich den Bogen noch weiter schlagen will in unserem Land, in dieser Welt, waren wir vielleicht zu selbstsicher? Wir haben es dann im Griff. Müssen doch mal vernünftig sein und mal die Kriege beiseite lassen. Haben doch gesehen, dass es nichts bringt. Müssen nur lange genug reden und immer wieder drauf verweisen. Gott in der Randerscheinung. Ja, ich kann es wegschieben. Ich kann sagen, okay, wir leben nach der Aufklärung, wir leben im Materialismus und so weiter und so fort. Aber wie ist das in unserer Kirche? Wie sind wir damit umgegangen? haben wir uns vielleicht zu sehr auf das verlassen, was eben noch da ist? Ich habe keine Antwort. Vielleicht ein paar kleine Teilantworten, okay. Aber ich will mir diese Frage gestatten, auch diese unangenehme Frage. Eben diese Frage, Herr, was willst du uns sagen? Herr, was willst du, dass wir tun sollen? Ich will mir die Frage gestatten, Herr, wo haben wir bloß auf uns geschaut, uns nur mit uns selbst beschäftigt? Wo ist uns vielleicht deine Gnade einfach gewöhnlich geworden? Sie gehört eben dazu. Natürlich, Jesus ist doch gestorben, ist doch normal, abgehakt. Ist Gott, ist die Gemeinde für uns das Add-on geworden? Das, was wir auf unser nettes Leben vielleicht noch draufgesetzt haben, mal noch Gott brauchen, wenn nicht alles nach Plan läuft, mal ein Gebet, ansonsten geht es seinen Gang. Entdecken wir als Gemeinde neu, wir sind abhängig von Gott. An der Stelle möchte ich doch nochmal zu unserem eigentlichen Predigttext zurückgehen, Jesaja 54. Ich will nochmal zwei Verse vorlesen. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich bin dort an einem kleinen Wort hängen geblieben, an diesem ganz deutlichen Wort Aber. So ein Aber relativiert ja teilweise jede Aussage. Zum Beispiel, wenn einer sagt, ich habe dich lieb, und dann fügt er hinzu, aber du gehst mir auf die Nerven. Glaubt man ihm das dann noch, wenn er sagt, ich habe dich lieb? Und hier ist auch so ein starkes Aber. Ich habe dich einen Augenblick verlassen. Aber ich will mich erbarmen. Ich habe mein Angesicht einen Augenblick verborgen. Aber ich will dich wieder sammeln. So ein starkes Aber. Und am Ende ist Gnade und Barmherzigkeit. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Diese Gnade, diese Barmherzigkeit, dieser Bund des Friedens überdeckt alles. Was Jesus da am Kreuz getan hat, ist so eine unendliche Gnade. Und weil das so ist, weil diese Gnade so groß ist, deshalb kann ich mir auch die Frage gestatten, Herr, wo müssen wir umkehren? Wo muss ich umkehren? Wo muss die Kirche umkehren? Und deshalb, weil die Gnade so groß ist, darf ich es auch sehen. Wir sind bedürftig, wir brauchen diesen Herrn. Wir haben seine Gnade nötig. Wir stehen mit leeren Händen vor ihm, auch als Gemeinde, auch als Kirche. Und ich wünsche mir, dass wir Jesus wieder ganz neu in den Mittelpunkt rücken, auf Jesus schauen. Und zwar nicht mit diesem, ach ja, es wird alles gut, sondern mit dem Wissen, ha, wir brauchen dich. Lass uns deine Gnade erleben. Wir haben leere Hände und mit diesen leeren Händen stehen wir vor dir. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.